Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind am Ende der ersten verschneiten Woche im neuen Jahr. Morgen werden die meisten wieder so ganz regulär arbeiten. Und sicherlich kennen Sie das Gefühl, wenn es im Büro heißt, der Chef kommt. Da ist dann meist so eine kleine Spannung spürbar, eine andere Atmosphäre. Man will ja alles richtig und besonders gut machen. Und genau so ist es heute auch bei uns. Denn zu Besuch auf dem roten Sofa ist heute der neue NDR-Intendant, Chef über rund 5000 freie und feste MitarbeiterInnen. Ich bin eine davon. Herzlich willkommen, Hendrik Lüdenburg. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Du erlebst zurzeit jede Menge Premieren, jetzt eben auch hier bei uns auf dem roten Sofa. Wie fühlt es sich an?
Gut, hier fühlt es sich gut an. Alle Leute sind sehr nett. Also du bist sowieso nett. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, aber auch die Kolleginnen und Kollegen hinter der Kamera sind nett. Also ich werde im Moment noch sehr nett begrüßt überall, das ist immer noch so ein bisschen Honeymoon.
Ja, du hast noch ein bisschen Welpenschutz. Ja. Du bist ja auch erst 125 Tage im Amt.
Ja.
Hat sich dein Leben mit diesen 125 Tagen schon komplett verändert?
Nee, komplett nicht, weil ich ja vorher auch schon in Führungspositionen war. Aber es ist schon auch für mich ein anderes Gefühl, für so viele Menschen und für so viel Programm Verantwortung zu tragen. Ja, fühlt sich schon noch ein bisschen anders an, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Leben ist etwas, sagen wir mal, in den Abendstunden muss ich mir über bestimmte Dinge keine Gedanken mehr machen, weil ich einfach viel unterwegs bin.
Morgens früh raus, abends spät zurück. Und natürlich bist du auch gerade dabei, alle kennenzulernen. Und das finde ich ganz toll, weil man sieht dich wirklich in allen Redaktionen. Du guckst nicht nur viel Programm, du kommst auch zu uns. Du warst auch dabei, als wir hier das Spezial zum Spendentag produziert haben. Hast im Publikum gesessen und begrüßt immer alle Kollegen. Und als der Pförtner vorhin fragte, wer kommt, ich sagte, der Intendant, ach, der Hendrik. Dich kennen halt auch alle, ne, im Haus.
Ja, bin schon sehr bekannt, weil ich ja schon sehr lange auch beim NDR bin. Aber ich bin auch eher jemand, der auf die Leute auch zugeht. Und deshalb kennen mich auch viele. Und das macht es mir jetzt in den ersten Wochen auch leicht.
Ja, und du hast es gesagt, wir kennen uns. Ich war mal deine Lehrerin, kann man fast sagen. Damals im Moderationstraining, 20 Jahre her. Hast du damals nicht gedacht, Kamera wäre auch was für dich?
Nee, also...
Oder habe ich dir ausgeredet?
Ja, du hast es mir nicht ausgeredet. Aber
war ich so streng?
Ja, du warst sehr streng, aber du warst auch ehrlich. Also mein Weg war danach nicht direkt zum Fernsehen, sondern ich habe dann erst beim Radio begonnen. Es gibt Leute, die vor der Kamera einfach das ganz automatisch gut machen. Du bist ja eine davon und ich war das nicht.
Also du wirst sehen, du wirst es jetzt ja noch öfter machen. Es braucht auch einfach ein bisschen Übung für den Meister.
Na dann.
Aber wir duzen uns, weil wir uns halt lange kennen. Aber das Tolle finde ich, bei Amtsantritt hast du ja wirklich dem ganzen Haus das Du angeboten. Vielleicht wundern sich jetzt einige Zuschauer, Zuschauerinnen. Mensch, das ist doch der Chef, der oberste Chef. Wieso duzt sie ihn? Aber das ist für dich auch wichtig, dass du so auf Augenhöhe bist, ne?
Ja. Das ist auch richtig, weil wir sind ja in einer Zeit, wo sich so viele Dinge verändern, auch bei der Arbeit. Wir brauchen hier schon eine Atmosphäre, in der auch Veränderung dann möglich ist. Und da gehört auch dazu, dass man eine Ansprache wählt, die eben auf Augenhöhe ist und nicht von oben herab. Und das Duzen kann ein bisschen helfen, auch so eine Barriere abzubauen. Mhm. Das jedenfalls ist meine Erfahrung. Und da ich auch viele Leute einfach schon so lange kenne, wollte ich jetzt dann erstmal allen das anbieten. Ja. Und das hat bislang auch ganz gut funktioniert.
Und bei uns jetzt der neue Intendant des NDR, Hendrik Lüdenburg. Marin Püning stellt ihn vor.
Wie wirkt er auf Sie? Sehr freundlich wirkt er auf mich und hat Ähnlichkeit mit Matthias Optenhövel.
Moderner Medienmann, so würde ich ihn jetzt charakterisieren, ganz spontan.
Also sein Lächeln ist wunderbar, richtig gut, sieht sympathisch aus.
Ist ja noch nicht lange dran, da kann man noch nicht viel von verlangen.
Seit 125 Tagen ist Hendrik Lüdenburg Chef des Norddeutschen Rundfunks. Als Radiojournalist lernt der Münsterländer das Handwerk von der Pike auf an. Eine NDR-Karriere vom Praktikanten zum Intendanten.
Ich war freier Reporter, Redakteur, Chefredakteur. Ich habe alle Stationen durchgemacht und kenne den NDR wirklich sehr, sehr gut.
Der Medienmanager hat klare Ziele, wie er den Sender in die Zukunft führen möchte. Unser Intendant Hendrik Lüdenburg.
Ja, sympathisch, freundlich, ein moderner Medienmensch, das klingt doch alles gut, oder?
Ja, bin auf jeden Fall ganz zufrieden mit den Aussagen.
Und der Vergleich mit Optenhövel, Matthias, war auch nicht so weit entfernt.
Nein,
hast du schon mal gehört?
Ja, ich höre eher ab und zu, wenn man ganz kurz hinguckt, dass ich ein bisschen aussehe wie der jüngere Bruder von Herbert Grönemeyer.
Aber, jetzt, wo du das sagst?
Ist mir schon mal gesagt worden.
Das heißt, wenn Leute dich jetzt in der Stadt ansprechen, dann meistens nicht als Intendant, sondern... Als jemand anders, als den Sie kennen.
Ja. Mich kennen ja nicht so viele Leute.
Ja, das wird sich ja jetzt ändern, weil, ja, wie gesagt, du bist auch viel unterwegs im Norden und du hast ja auch was vor. Was ist für dich das Schöne jetzt an dieser neuen Position?
Ja, das Tolle ist eigentlich, dass ich das, was ich die letzten Jahre auch immer gut gefunden habe, nämlich nah dran zu sein an den Menschen, die uns ja tragen als Norddeutsche Rundfunk, nämlich die Norddeutschen selbst, die zu treffen und mit denen auch in den Austausch zu kommen, was sie von ihrem NDR erwarten. Und da kann ich jetzt die Weichen auch noch mal neu stellen. Wir werden in den nächsten Jahren ja viel mehr noch unterwegs sein in Norddeutschland. Und wir sind ja ein Riesensendegebiet von der holländischen bis zur polnischen Grenze. 4 Bundesländer, das ist an sich schon toll und bietet unglaublich viele Perspektiven. Und ja, darauf freue ich mich. Und deshalb bin ich viel unterwegs, das stimmt.
Intendant, den Begriff kennt natürlich jeder, aber nicht jeder weiß, was es ist. Und gestern war ja Isabelle Varell hier, die Schauspielerin. Du hast wahrscheinlich geguckt, als Intendant schaust du uns jetzt hier alle. Mhm. Und die hat diesbezüglich mal eine Frage. Pass mal auf.
Ich frage mich, was macht eigentlich ein Intendant so den ganzen Tag?
Hendrik.
Ja, ist gut. Die Frage habe ich mir selbst auch gestellt, als es darum ging, mache ich diesen Job oder nicht. Der Intendant ist verantwortlich für alles, hat mal der Kollege Florian Hager gesagt, der jetzt der ARD-Vorsitzende ist. Und das ist auch ein bisschen so. Der Intendant kümmert sich darum, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch die Führungskräfte, ihren Job gut machen können. Und dass wir das, wofür wir beauftragt sind, denn bei uns ist ja alles geregelt in einem Staatsvertrag. Ja? Wir machen die Dinge ja, die von uns verlangt werden, und darum kümmere ich mich, dass das alles gut und richtig abläuft und dass das alles seine Ordnung hat.
Wenn man jetzt mal so eine Analogie aus der Politik nimmt, Führungspersönlichkeit eher Bundeskanzler oder Bundespräsident?
Oh, weiß ich gar nicht, so hoch würde ich es nicht greifen, aber es ist eher schon nah dran am echten Geschäft. Also ich habe ja Geschäftsleitungssitzungen, die ich so gut wie jede Woche habe, und also ich koordiniere auch die Arbeit der Direktorinnen und Direktoren. Also das ist schon was sehr Operatives.
Ja, also im Unternehmen würde man sagen CEO praktisch.
Ja, genau. Ne? Es ist im Grunde genommen so eine Art CEO-Position.
Du bist der, wenn wir richtig recherchiert haben, der 10. Intendant des NDR.
Ja, echt?
Gut. Ja, wir haben mal geguckt, der 10. Ja. Und natürlich fragt man sich, wie hat sich vielleicht auch so im Laufe der Zeit, weil natürlich die Welt verändert sich, die Medien verändern sich, die Herausforderungen verändern sich, wie hat sich vielleicht auch so der Intendant verändert, und haben in unserem tollen Archiv mal so richtig tief recherchiert und haben einen Einspieler von unserem ersten Intendanten, der hieß Dr. Walter Hilpert, gefunden. So sah er damals aus.
Hamburg ist einer von 11 Fernsehsendern im NDR-Bereich. Fernsehen heißt Technik plus Programm. Eins ohne das andere ist witzlos. Und die Programmarbeit beginnt in der Intendanz.
Vorzimmer, Dr. Hilpert. Guten Tag, Herr Roland. Es tut mir leid, Herr Roland. Herr Dr. Hilpert ist zurzeit in einer dringenden Besprechung.
Von denen es letztlich abhängt, nach welcher
Vordringliche Seite Aufgabe des NDR-Fernsehens ist es, wahre Maßstäbe an das Leben diesseits und jenseits der Zonengrenze zu legen. Intendant Dr. Hilpert und Chef Zeitgeschehen Proske diskutierten zur Zeit unserer Aufnahmen mit dem Leiter ihrer Ost-West-Redaktion, Hans-Ulrich Barth, über die neuesten Folgen dieser Nordschau-Sendungen. Hören Sie den Intendanten.
Darf ich bitten, wenn Sie das vorbereiten, denken Sie gleich daran, dass man vielleicht aus solchen Sendungen dann etwas ausgebaut eine Abendsendung fürs allgemeine Programm
macht.
Dafür ist das Thema viel zu schade.
Das Thema ist also,
man kann es doppelt bringen.
Hochinteressant.
Erst bei uns und dann vielleicht später im Abendprogramm.
Ja, noch eine ganz andere Art der Berichterstattung, schwarz-weiß, Ost-West, aber wirkt staatstragender. Was würdest du selbst sagen, ist heute anders?
Genau, das sind keine präsidialen Ämter mehr, so ein Intendant, sondern wir sind ja sehr bodenständig organisiert, und das ist auch richtig so. Was der Kollege da im Film gemacht hat, ist ja also auch noch sehr viel Einfluss zu nehmen aufs Programm. Das mache ich nicht, sondern ich stelle ja in erster Linie sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen unabhängig arbeiten können. Mhm. Und deshalb, das ist so eine, da muss man auch eine klare Rollenteilung haben. Und, aber ja, nee, es ist schon, bei mir im Büro sieht es anders aus.
Frische Blumen für die Sekretärin.
Nee, haben wir kein Vorzimmer.
Du bringst eher mal Gummibärchen mit oder einen Streuselkuchen oder so. Ja. Wir haben natürlich geguckt, auch bei dir im Büro, wie es da aussieht, um mal wirklich so den Unterschied zu sehen. Und wir können ja die Bilder zeigen, wie du dort eben durchs Büro gehst und hier mit den Mitarbeiterinnen sprichst. Wie du sagst, Augenhöhe. Bodenständig. Du fährst ja auch nicht mit dem Dienstwagen, sondern ich glaube immer mit den Öffentlichen, ne? zur Arbeit.
Ja, also zur Arbeit ja, wenn ich im NDR unterwegs bin, also im NDR-Sendegebiet unterwegs bin, brauche ich schon ein Auto, weil die bin schon sehr viele Kilometer gefahren. Ja, aber das ist alles nicht mehr ganz so staatstragend, wie sich die Leute das früher vielleicht mal so vorgestellt haben. In meinem Büro können auch die Kolleginnen und Kollegen sitzen, wenn ich nicht da bin. Also das ist in vielen Unternehmen ja mittlerweile auch so üblich. Und also das finde ich auch ganz gut.
Offene Türen und eben auch nicht mehr gestärkte Bluse, sondern der saloppe Hoodie. Auch da gibt es keine Anweisung, wie man jetzt im Intendantenbüro sitzen muss.
Nee, ich glaube auch, dass die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da jetzt auch nicht so richtig viel Verständnis für hätten, sondern ich will ja, dass die Leute gut und gerne zur Arbeit kommen, ihre Arbeit gut machen. Und ne, also deshalb brauche ich auch eine Atmosphäre, in der das gelingen kann.
Ja. Du selbst, hier sehen wir es auf der Stele, auf dem Bild, bist ja auch oft so im Blouson unterwegs und eben nicht nur im Anzug. Das ist auch für uns ein ungewohntes Bild, sonst waren die Intendanten immer im Anzug.
Ja, ich bin ja heute auch
heute
im Anzug.
Auch. Ist ja auch das rote Sofa.
Ist das rote Sofa, habe ich auch gedacht. Da muss man sich schon mal auch ein bisschen schick machen. Die Jacke hat einen großen Vorteil. Die Menschen sprechen mich an, wenn ich unterwegs bin, wenn ich im Sendegebiet unterwegs bin. Und ich war ja lange auch in Hamburg zuständig für das NDR-Landesfunkhaus. Und dann haben sie keine Berührungsängste. Und deshalb war die Jacke immer so ein Türöffner für mich. Und das ist jetzt so ein bisschen... Wenn ich die nicht anhabe, sind die Menschen fast ein bisschen
irritiert.
Ja.
Das heißt, so sprechen dich dann durchaus auch Leute, eben, die dich nicht kennen und noch nicht kennen, an. Das finde ich ja klasse. Wenn du sagst, jetzt NDR-Intendant, ist das was man sich vornehmen kann? Oder wie wird man das?
Also man wird das, indem man sich bewirbt. Das war ja eine Ausschreibung und ein mehrstufiges Verfahren. Und am Ende muss man ja gewählt werden vom Verwaltungsrat und vom Rundfunkrat. Und das nimmt man sich nicht vor und das sollte man auch nicht. Sondern ich fühlte mich jetzt schon gut vorbereitet auf das Amt, weil ich ja schon so unterschiedliche Positionen innehatte.
Ja, und Landesfunkhausleiter auch die letzten Jahre.
Mhm. Aber ich bin nun nicht auf die Welt gekommen und dachte mal, ich werde mal Intendant, sondern ich bin in den Beruf gestartet, weil ich ein rasender Reporter sein wollte. Und das habe ich ja auch viele Jahre gemacht. Und dann denkt man ehrlicherweise nicht daran, ach ja, Intendant wäre ja auch ganz schön. Das sind Dinge, die, ich würde es mal ganz einfach sagen, die so passieren. Ja. Und jetzt bin ich natürlich ganz glücklich, dass das so gekommen ist. Aber ja, vornehmen sollte man sich sowas nicht.
Umso schöner, wenn es dann doch klappt.
Genau.
Du hast was ganz Außergewöhnliches geschafft. Du hast gerade schon gesagt, du bist vom Praktikanten zum Intendanten aufgestiegen. Dazwischen waren allerdings viele Stationen, unter anderem eben auch die fundierte journalistische Ausbildung hier im Haus. Du warst, wie so viele von uns, Volontär, und zwar hier im NDR. Und die Volontäre rotieren im Haus, sind also in unterschiedlichen Redaktionen. Und einer, der gerade bei uns in der DAS-Redaktion war, der erklärt mal, was das eigentlich ist, so ein Volontariat.
Moin.
Moin.
So, wir schneiden heute zusammen.
Jo.
Genau, also wir werden anfangen mit dem Schnittmaterial, was jetzt gerade aufgenommen wird.
Ich bin Tore Fründ, NDR-Volontär. Einer von 18 aus meinem Jahrgang. Im Volontariat werden wir zu Journalistinnen und Journalisten ausgebildet. Aber was bedeutet das wirklich? Naja, das hier bin ich zum Beispiel beim Recherchieren. Das hier bin ich beim Recherchieren. Und das bin ich beim ganz, ganz harten Recherchieren. Aber jetzt mal ehrlich, wie kann man ein Volontariat erklären? Ich habe mal die Teamleiterin der journalistischen Volontariatsausbildung gefragt.
Meinem 7-jährigen Sohn habe ich das so erklärt, dass ich sozusagen die Carla Kolumnas von Benjamin Blümchen ausbilde.
Und um die Carla Kolumna von morgen zu werden, lernen wir in Seminaren alles, was es über den Journalismus zu wissen gibt. Und es geht in die Redaktion. Wir sind 2 Jahre lang unterwegs fürs Radio, fürs Fernsehen und fürs Social Media. Ausgewählt werden wir aus hunderten Bewerbungen in einem mehrstufigen Verfahren. Ganz wichtig, verschiedene Blickwinkel. Wir sollen uns also nicht zu ähnlich sein.
Also Perspektivenvielfalt ist uns enorm wichtig. Zum Beispiel, wo jemand groß geworden ist. Kommt jemand irgendwie vom Land? Ist er auf dem Bauernhof groß geworden? Ist jemand in einem Neubaugebiet groß geworden? Sind die Eltern vielleicht aus dem akademischen Umfeld oder sind die vielleicht eher aus dem Umfeld, wo jemand im Schichtbetrieb irgendwie arbeitet? Und das macht sozusagen Perspektive für uns aus. Es ist nicht nur eine geografische Sache, sondern es ist wirklich, was das Leben einen sozusagen gelehrt hat bis dahin.
Und was das Leben einem bis jetzt nicht gelehrt hat, dafür sind dann die Seminare zuständig. Während der Seminarzeiten leben wir alle sogar in einem Haus. Da lernen wir uns dann ganz schön gut kennen.
Wenn wir jetzt durch sind nach 2 Jahren mit dem Volontariat, wo wäre so dein Ort, wo du sagen würdest, so da sehe ich mich oder da hätte ich am meisten Lust drauf, nach dem Volo zu arbeiten?
Ich habe großes Interesse am Moderieren, aber bei mir auch sowohl Radio mache ich auch gerne, als auch Fernsehen. Aber ich denke mal, in erster Linie wird man freier Autor und arbeitet zum Beispiel beim Hamburg Journal oder so, dreht da. Und oder man wird Intendant oder Alexander Bommes.
Im Nachhinein kann ich klar sagen, das habe ich aber damals schon sehr früh gewusst, dass das Volontariat tatsächlich so ein 6er im Lotto war oder Jackpot. Der damalige Intendant sagte, klopfen Sie an jede Tür, jeder wird Sie reinlassen. Fragen Sie jeden Menschen im NDR, was machen Sie hier, warum machen Sie das anständig?
Seit Alexander Bommes Volontariat haben sich einige Dinge aber auch verändert. Es gibt jetzt ein Programm und ein Regionalvolontariat. Ich bin zum Beispiel Regionalvolontär für Hamburg.
Die Regionalvolontären sind zum größten Teil in der Region, um sozusagen sich vertraut zu machen mit der Region und den einzelnen Landesfunkhäusern. Der Schwerpunkt im NDR liegt in regionaler Berichterstattung.
Für mich heißt das zum Beispiel überwiegend Hamburg Journal und NDR 90,3. Aber natürlich auch Sendungen wie Das Rote Sofa, für das gerade genau dieser Beitrag entstanden ist.
Ich glaube, wir haben es.
Ja.
Vielen Dank dir.
Klar, gerne.
Richtig cool.
Ja, super. Und ich glaube, Hendrik, da sind jetzt ganz viele Erinnerungen wach geworden, oder?
Ja. Und ich kannte die beiden natürlich auch, weil sie beide im Landesfunkhaus Hamburg auch waren, Paul und Tore. Also insofern, ja, das sind Erinnerungen auch an die Wohnung, die gab es in Hannover. Da fanden die Seminare statt, also die Ausbildung. Ja, aber ich habe eine ganz tolle Erinnerung an mein Volontariat, weil man startet mit Gleichgesinnten in so einen neuen Job und ist ja alle 6 bis 8 Wochen an einer anderen Stelle. Und meine erste Station war damals direkt Schwerin für 8 Wochen. Das war toll. Hab dann Hörfunk da gemacht und habe dann Mecklenburg-Vorpommern noch mal ein bisschen besser kennengelernt. Das war super. Und dann ist man bei der Tagesschau. Dann kann man, wenn man will, zur Sesamstraße gehen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Was ich bedauere, das ist sicher auch lustig. Aber ja, man lernt in kurzer Zeit den ganzen NDR kennen. Und das ist ein Riesengeschenk auch für mich bis heute noch. Mhm. Deshalb kenne ich... Also ich treffe immer noch wieder Leute, die sagen, dich hatte ich doch in der Ausbildung. Also immer genau. Nett sein zu Volontären.
Ja, man trifft alle wieder. Ja. Und wie du sagst, man knüpft ja auch Kontakte. Du hast gerade Wohnungen erwähnt. Mhm. Ihr habt ja als Volontäre hier im NDR so Wohnungen auch in Hannover, wo ihr in Wohngemeinschaften wohnt. Ja. Ne? Und das ist natürlich, das verbindet oder trennt fürs Leben.
Genau, meistens verbindet das. Die Kontakte bleiben auch nach dem Volontariat. Bei mir ist jetzt natürlich schon lange her, 99, 2000. Also das ist schon irre lange her. Und trotzdem habe ich noch viel Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich damals gestartet bin.
Es ist ja auch nicht einfach, so ein Volontariat überhaupt zu bekommen. Und alle haben ja schon eine journalistische Vorbildung, weil sie freie Mitarbeiter, freie Mitarbeiterinnen waren oder auch Praktikanten. Du warst Praktikantin in Osnabrück und man sagt, du wolltest so dringend damals ins Studio Osnabrück wie der Kanzler Gerd Schröder ins Kanzleramt und hast am Tor gerüttelt, damit du ein Praktikum kriegst. Ist das so?
Ja, ich habe da schon sehr oft geklingelt und habe gesagt, ich würde gerne mal was machen bei euch. Und dann haben sie aber gesagt, ja, aber du hast doch gar keine Erfahrung. Und ich sage, nee, aber wie soll ich die denn noch haben? Ich muss ja irgendwann mal anfangen. Und so haben sie dann irgendwann die Nerven verloren und mir ein Praktikum gegeben. Und so fing das alles an, ja.
Du hast ja studiert in Osnabrück, warst deshalb auch in Osnabrück. Und du kommst aus dem Münsterland, aus einem kleinen Dorf, heißt Weseke?
Weseke, genau. Ist nicht weit von der holländischen Grenze entfernt.
Ja.
Und ist ein kleiner, kleiner Ort, schöner Ort.
Und hat keine Ampel, wie ich gehört habe, aber einen Zeitschriftenladen. Jetzt wahrscheinlich schon, aber damals ein Zeitschriftenladen. Und der gehörte damals deiner Mutter. Und deshalb war die total bekannt und damit auch deine Familie. Und du hattest wahrscheinlich das Glück, dass du immer heimlich unterm Tresen Comics lesen konntest, oder?
Ja, ich habe Comics aber ganz vorsichtig gelesen, sodass kein Knick reinkam. Ich habe immer so, gelesen, die mussten ja noch verkauft werden. Ja, meine Mutter war eine tolle und liebe Frau und hatte Zeitschriften und Spielwaren vor allem. Das war natürlich krass.
Und sie war Holländerin und du hast damit auch, glaube ich, immer noch einen großen Bezug zur holländischen Verwandtschaft, oder?
Genau, ich habe eine große niederländische Familie. Meine Mutter hatte 11 Geschwister, das kam von einem Bauernhof in den Niederlanden. Und deshalb habe ich da immer noch viel Familie und freue mich darüber. Und habe auch selbst in den Niederlanden gearbeitet. Mhm. Und das war toll, beim Radio 2-mal und hatte immer viel Kontakt.
Und sprichst auch fließend Holländisch?
Ja. Leider nicht zweisprachig aufgewachsen. Das tat man in den 70ern nicht, weil man dachte, dann lernt das Kind keine Sprache richtig. Das ist heute ja total anders, aber habe das dann später sehr gut gelernt und spreche jetzt fließend, ja.
Das ist aber dann so, als wenn Rudi Carrell in Deutschland Deutsch spricht, so sprichst du in Holland oder in den Niederlanden Holländisch, oder?
Ja, ich spreche mit so einem ostholländischen Akzent. Ja. Man vermutet dann eher, dass ich vom Land komme, wenn ich Holländisch spreche. Aber das ist ja auch nicht so schlimm.
Was würdest du sagen, charakterlich, oder wie hat dich das Holländische geprägt? Hilft dir das vielleicht sogar?
Ja, die niederländische Gesellschaft ist ja, und das ist auch nicht nur ein Gerücht, sondern schon auch ein bisschen offener. Und ich habe auch den Eindruck, ab und zu ein bisschen optimistischer, auch wenn in dem Land ja auch nicht alles gerade ganz rosig läuft. Aber sie sind eher laut, sie sind auch ein bisschen vorwitzig. Und davon habe ich mir schon ein bisschen was abgeguckt. Und in den Redaktionen wird auch ein bisschen anders miteinander gearbeitet. Als es hier im NDR noch sehr hierarchisch war, habe ich in Holland in den Redaktionen immer im Moment gebraucht, bis ich wusste, wer ist hier eigentlich der Chef. Und in Deutschland war es so, nach einer Sekunde wusste man eigentlich, wer der Chef war, qua Habitus. Und das war jetzt, das ist in Holland ein bisschen anders, aber das verändert sich in Deutschland ja auch rasant. Mhm.
Aber hilft dann wahrscheinlich auch gerade in so einer Position, um eben, wie du sagst, diese Bodenhaftung und diese Augenhöhe tatsächlich auch zu leben. Dein Vater war Drucker, ihr hattet eine kleine Druckerei und der war wahnsinnig stolz auf dich, weil du warst der Erste in der Familie, der studiert hat. Stimmt das?
Ja, mit also dann Cousinen und Cousins haben dann auch studiert, aber wir waren, meine Eltern haben beide Volksschule gemacht und dann eine Ausbildung. Und meine Schwester und ich haben dann Abitur gemacht und haben beide studiert, das war gut.
Er hat Zeitschriften, glaube ich, auch Ausschnitte gesammelt. Du hast ja damals schon eine kleine Zeitung auch gemacht, als Schüler sogar schon. Wie hieß die?
Die erste Zeitung hieß Killefit und Quetsch. Das war die Schülerzeitung.
Hast du dafür geschrieben? Oder was?
Ja, geschrieben. Und vor allen Dingen die Sachen zusammenkopiert, weil das ist ja heute alles ein bisschen leichter. Damals musste man mit Rubbelbuchstaben noch die Überschriften machen. Das war ein bisschen aufwendig.
Er hat auf jeden Fall alles von dir gesammelt. Ja. Und du wusstest ja anscheinend dann auch schon sehr, sehr früh, dass du Journalist werden möchtest, ne?
Genau, nach dem Abitur habe ich dann Zivildienst gemacht und dann ist man ja in so einer Orientierungsphase, aber da ich immer damit schon Berührung hatte, habe ich gedacht, nee, das versuche ich jetzt einfach. Mhm. Es raten einem ja immer viele ab. Das geht vielen Schülerinnen und Schülern ja so, dass die mit ihren Wünschen kommen und dann die Erwachsenen sagen, ey, lass mal, das klappt nicht und das wird nichts. Und so ein bisschen war es bei mir auch und ich habe mich dann aber einfach durchgesetzt mit mir selbst und habe gesagt, ich versuche das. Das ist nicht ganz leicht, wenn man gar nicht so viele Leute kennt, in den Journalismus reinzukommen. Das verändern wir ja auch gerade, dass einfach die Hürde, es in den Beruf zu schaffen, gar nicht mehr so hoch ist.
Und dass damit natürlich auch die Breite von denen, die tatsächlich dann hier arbeiten, sehr viel größer ist und auch mehr Perspektiven möglich sind.
Deshalb ist der Zugang zum NDR-Volontariat, sozusagen, den bekommt man schon in erster Linie durch Begabung. Mhm. Und indem man sich gut vorbereitet, eine gute Bewerbung abgibt. Früher war ein Hochschulstudium unerlässlich und das ist heute zum Beispiel auch schon anders.
Du bist in einer anspruchsvollen Zeit Intendant geworden. Es gibt jede Menge Herausforderungen, Fake News. Es ist nicht immer klar, wer hinter einer Nachricht steckt. Ausländische Bots manipulieren bei uns Meinung. Welche Rolle spielt da der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Wie hoch ist das Vertrauen? Diesen Fragen ist Torge Wittern-Kochs in Schleswig-Holstein nachgegangen.
Der Norddeutsche Rundfunk kommt zu den Menschen. In Pop-up-Studios wie hier im Dezember in Neumünster.
Finde ich sehr gut. Schöner am Bürger, finde ich total gut.
Der dritte seiner Art bei uns im Norden.
Ist mal was anderes. Hört sich interessant an.
Warum nicht?
Vom Rundfunk über erfolgreiche Mediathekenangebote wie die Talkshow Dieb und Deutlich bis zu einem Besuch von Inka Schneider mit dem roten Sofa von Das. Eine vom Westdeutschen Rundfunk in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage zur Glaubwürdigkeit der öffentlich-rechtlichen Sender im Mai stellte fest, 55% der Deutschen vertrauen den Inhalten, aber 42% haben wenig oder kein Vertrauen in die Berichterstattung. Grund in Neumünster mal nachzufragen, wie die Norddeutschen ihren NDR einschätzen. Ein Gesprächsangebot, in keinem Fall repräsentativ. Ich frage:
Wie sehr vertrauen Sie dem NDR?
Ich bin durch, ich schaue kein Fernsehen mehr. Keine öffentlich-rechtlichen, keine privaten, kein gar nichts. Ich kann keinem mehr glauben.
Ein Strich bei wenig Vertrauen. Viele von denen, die ich frage, sagen, ihr Vertrauen in die Berichterstattung des NDR ist sehr groß bis groß.
Ich
finde mich da wieder und ja, gefällt mir halt gut.
Gut recherchiert und nachvollziehbar.
Weil man weiß, dass das stimmt, was Sie reden.
Meine Informationsquelle habe ich da und ich gucke insbesondere gern die Krimis.
Aber immer wieder komme ich auch mit Menschen ins Gespräch, die sich vom Programm des NDR nicht mehr oder wenig abgeholt fühlen.
Spezifische Dinge, was wirklich Nachrichten sind in meinen Augen, ne, da ist die Informationswiedergabe ziemlich trocken, ziemlich banal.
Gerade in den Sachen Krieg vielleicht, Israel, Palästina. Es gibt ja nun mal Social Media und da sind Menschen, die tatsächlich aus dem Umfeld berichten. Und da hat man manchmal das Gefühl, dass das realistischer ist.
Also da gibt es andere Medien, die deutliche Problematiken, die auch die Bevölkerung betrifft, deutlich weit und vor allen Dingen auch schneller informiert als der NDR. Der NDR zieht so ein bisschen irgendwie nach.
Ich denke, sehr einseitig. Immer so ein bisschen regierungstreu, so, ne? Also das, was die Menschen hören wollen.
Was also wünschen sich die Menschen vom Norddeutschen Rundfunk?
Dass die Nachrichten länger als eine Viertelstunde sind. Dass man sich doch tiefer mit den Themen ein bisschen tiefer beschäftigen kann.
Also absolute Ehrlichkeit. Das wäre für mich, auch wenn es böse Nachrichten sind und nicht gut. Das heißt ja immer, ja, das könnte die Bevölkerung verunsichern und so. Na und, dann ist das so.
Ja, eigentlich mehr Transparenz.
40 Menschen haben mit mir in 3 Stunden gesprochen und abgestimmt. Das Ergebnis meiner kleinen Fragerunde? 72,5% vertrauen dem NDR, aber immerhin 27,5% sagen, sie haben wenig oder gar kein Vertrauen. In den Pop-up-Studios hat jeder die Möglichkeit, seine Wünsche und Vorschläge an den NDR loszuwerden.
Wir haben gemerkt, dass die Menschen das hier sehr schätzen, dass sie sehr gerne zu uns kommen und dass sie ganz viele Fragen haben und auch ganz viele Themen und dass dieser persönliche Dialog total wichtig ist, weil man auch Missverständnisse ausräumen kann, weil man Fragen gut beantworten kann. Wir wollen ja nicht nur senden, sondern wir wollen auch zuhören.
Darum geht es in diesem Jahr weiter. Mit einem Besuch des NDR bestimmt auch in Ihrer Nähe.
Die Pop-up-Studios und nicht nur senden, sondern zuhören. Du kannst das, du hast das auch gemacht, Henrik. Was hast du gerade gedacht bei dem, was du gerade gehört hast?
Ja, das ist ziemlich gut beschrieben, was sozusagen unsere gemeinsame Aufgabe für die nächsten Monate und Jahre ist. Es ist ja so, dass es gibt sowieso eine verunsicherte Gesellschaft. Das ist wirklich mein Eindruck. Und die Weltlage ist ja auch komplizierter geworden. Man hat es ja in den letzten Tagen wieder gesehen. Es passieren einfach Dinge, die man früher nicht für möglich gehalten hat. Und das muss man ja auch mit sich erstmal sozusagen ausmachen und sortieren. Und das Vertrauen in Institutionen insgesamt sinkt. Und damit sinkt auch das Vertrauen in so eine Institution wie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich nehme das schon sehr ernst. Die Daten sind ja, also das Vertrauen in zum Beispiel die Glaubwürdigkeit von öffentlich-rechtlichem Fernsehen ist nach wie vor die höchste von allen Medien. Mhm. Und trotzdem sind da auch ein paar Leute uns verloren gegangen und um die müssen wir uns kümmern. Und das Pop-up-Studio ist eigentlich eine gute Möglichkeit, um auch mit den Menschen da ins Gespräch zu kommen. Und die Kollegin Doppler hat es ja in dem Film gerade gesagt, man kann auch Missverständnisse aufklären. Viele Leute wissen auch nicht mehr, wie Journalisten eigentlich arbeiten. Der eine hat gesagt, ihr seid immer ein bisschen spät. Ja, wir sind ein bisschen später als Social Media, weil wir die Dinge auch prüfen und überprüfen. Und das dauert halt dann auch ein bisschen, weil wir wollen erst dann senden, wenn wir auch gesicherte Fakten haben. Ja, aber das ist schon eine Aufgabe für die nächsten Monate.
Der stellst du dich und hast du dich ja auch gestellt hier bei diesen, wir sehen auch mal die Bilder gerade, Pop-up-Studios, das ist ja auch was Neues, dass wir diese Pop-up-Studios, das heißt in meinem Fall, wir waren in Neumünster in einer einem Einkaufscenter und haben dann einfach so, auf dem Sofa habe ich dort gesessen, wie ich normalerweise hier auch sitze. Und Leute konnten mit mir reden und haben mich angesprochen, haben sich zu mir gesetzt. Und das hast du ja auch gemacht. Du bist da hingegangen. Was hast du da gespürt und erfahren?
Also erstmal eine große Freude, dass wir da waren. Also wir sind ja vor allem dann auch in Gegenden, wo wir nicht jetzt jeden Tag hinkommen. Wir waren zum Beispiel in Hamburg ja auch in Bergedorf und in Harburg haben wir das schon gemacht. Und da kommen auch Menschen, die mit dem NDR wenig Berührung haben. Und was ich da erlebe, ist schon eine große Offenheit für das, was wir da tun. Aber ich merke auch, dass wir viel, viel mehr erklären müssen. Warum gibt es uns eigentlich? Warum müssen eigentlich alle uns bezahlen? Was bekomme ich eigentlich dafür? Und das kann man oft dann doch im Gespräch am besten klären. Mhm. Und wir spüren dann auch, wenn wir dann zurückfahren in die Redaktion, welche Themen bewegen die Menschen denn eigentlich wirklich? Und das ist oft überraschend. Also in Bergedorf und in Harburg weiß ich, dass zum Beispiel das Thema Gesundheitsversorgung vor Ort ein Riesenthema ist. Darüber haben wir auch berichtet. Aber dann können wir diese Themen noch mal intensiver aufbereiten. Ne? Facharztsuche, jeder weiß das, ist ganz schwierig, da Termine zu bekommen und überhaupt angenommen zu werden. Und das wissen wir auch so in den Redaktionen, aber wenn man es dann vor Ort noch mal erfährt, hat das noch mal eine andere Wirkung, auch wenn man nach Hause in die Redaktion fährt und das Programm plant.
Du sagst ja, wir müssen dieses Vertrauen wieder zurückgewinnen. Aber wie machen wir das? Indem wir da sind, aber erreichen wir ja auch nur einige, die auch gerade zufällig da sind. Also wie können wir das in der Breite noch besser schaffen, dass die Leute uns vertrauen?
Auch transparent machen, wie wir arbeiten. Eine Zuschauerin hat es ja auch gesagt, Transparenz wäre schon wichtig und das glaube ich auch. Wir müssen schon unsere Redaktion auch öffnen, um zu erklären, wie kommen wir eigentlich zu unseren Entscheidungen. Wie kommt die Tagesschau eigentlich dazu, immer genau die Nachrichten für eine Viertelstunde zu haben? Wie plant die DAS-Redaktion eigentlich ihre Sendung? Ja, also wie ich hierher komme, ist irgendwie klar. Ihr habt mich eingeladen, aber wie läuft sowas? Wie entstehen eigentlich Beiträge? Das werden wir schon auch ein bisschen transparenter machen müssen. Dafür brauchen wir nur auch neue Wege. Also einen Fernsehbeitrag darüber zu senden, wie ein Fernsehbeitrag entsteht, das allein wird nichts bringen. Wir müssen schon vor Ort sein und das auch also face-to-face erklären.
Und man muss, glaube ich, auch bei aller Kritik sagen, es sind ja trotzdem noch sehr, sehr viele, die uns sehr gerne sehen. Wir sehen es ja auch bei DAS. Wir haben das stärkste Jahr in der Geschichte von 35 Jahren DAS. Das heißt, es ist ja schon ein Interesse da an dem, was wir machen für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen. Und ich glaube, dass wir das auch größtenteils gut machen. Zumindest ist das, was uns die Zuschauer immer wieder spiegeln und schreiben und auch kommentieren dementsprechend. Also ja, es gibt das, aber es gibt eben auch das andere. Ne?
Na klar, 78% der Norddeutschen nutzen jeden Tag ein ARD-Produkt. Das sind ja ganz unterschiedliche Dinge. Das kann das Radioprogramm sein, morgens NDR Info, dann über den Tag oder abends dann das. Oder vor allem auch die Regionalmagazine um 19.30 Uhr. Aber das kann auch der Insta-Feed sein von Enjoy oder von NDR 2 oder ein Podcast, Paartherapie, Eat, Read, Sleep. Also wir machen ja so viel, sodass wir schon viele Leute erreichen. Und trotzdem sind es ja dann noch welche, die wir überzeugen müssen. Weil wir sind von allen bezahlt und deshalb müssen wir auch etwas anbieten, was zu allen passt. Ein NDR für alle Norddeutsche, das ist schon mein Ziel.
Du sagst ja auch Perspektivenvielfalt.
Ja, genau. Das heißt, dass wir aus der Redaktion rauskommen müssen, um auch bei bestimmten Themen neue Perspektiven dazu nehmen. Ich sag mal, ein gutes Beispiel ist für mich immer das Deutschlandticket. Natürlich in der Stadt, wo der öffentliche Nahverkehr gut ausgebaut ist, hat das Deutschlandticket eine ganz andere Wirkung. Und da hat man eine andere Perspektive auf diese Ausgabe, die da auch der Staat tätigt mit dem Zuschuss, als wenn man in einem Dorf groß wird, wo der Bus gar nicht kommt oder nur zweimal am Tag. Dann betrachtet man das anders. Das ist eine andere Perspektive. Und beides muss sozusagen in unserem Programm stattfinden.
Wir haben auch die Zuschauer, Zuschauerinnen, also Sie, noch mal ganz direkt gefragt, was wünschen Sie sich und sind dafür nach Pinneberg gefahren?
Was wünschen Sie sich von Ihrem NDR?
Positive Nachrichten. Einfach, dass mehr über schöne Dinge berichtet wird, über erfreuliche Ereignisse.
Und weniger über Zerstörung und Krieg und ja.
Das Leben findet nicht nur sonst wo statt, sondern auch bei uns zu Hause.
Informationen vor Ort, aus den kleinen Orten.
Das heißt eben nicht beispielsweise nur akademische Belange abzubilden, sondern eben auch durchaus das breite Spektrum. Ja.
Nicht so viel Wiederholung. Oft ist das ja so, dass gerade abends, wenn man das eingeschaltet hat, da Wiederholungen laufen.
Vielleicht noch mehr auf Apps oder neue Medien fokussieren?
Über Sports oder sowas. Ich bin ein Fan von Sport. Und ja, das interessiert junge Menschen.
Ich möchte, dass vielleicht NDR auch mitmacht, dass es ein bisschen mehr Integrationskurs gibt.
Ich gucke ihn eigentlich jeden Abend, ne? Und es ist wunderbar.
Ja, danke für das Kompliment, aber ich glaube, das ist das, was du gesagt hast, diese Perspektivenvielfalt. Ne? Es gibt halt ganz unterschiedliche Wünsche und Interessen. Vielleicht gibt es schon den einen oder anderen, den du erfüllen kannst.
Naja, aber wenn man Leute fragt, dann merkt man ja auch, wie unterschiedlich die Ansprüche sind an Ihren Norddeutschen Rundfunk. Und das alles sozusagen zu erfüllen, ist ja fast ein Ding der Unmöglichkeit. Aber ein paar Dinge sind genannt worden, die ja auch für das stehen, wofür ich stehe, nämlich mehr vor Ort sein, regionale Berichterstattung stärken, das, ne, und dazu die Digitalisierung, die wir auch vorantreiben. Weil wir wissen ja, junge Menschen gucken nun mal nicht mehr so viel lineares Fernsehen. Das ist so. Und deshalb müssen wir etwas anbieten auf den Kanälen, die sie nutzen. Und deshalb sind wir schon auch in Social Media unterwegs, haben auch eine eigene App für jedes Bundesland, eine, und NDR-Info hat auch noch eine App. Also da gibt es so auch für die digitalen jungen Leute genug Angebote. Aber auch das müssen wir auch noch mal ein bisschen stärker bekannt machen. Und nicht zu vergessen die ARD-Mediathek. Das unterschätzen ja auch viele. Die ARD und ZDF-Mediathek zusammengenommen erreicht ja mehr Menschen in Deutschland als Netflix. Wir laufen immer so ein bisschen unter dem Radar. Also ich kann nur jedem empfehlen, da mal reinzugucken. Da sind tolle Sachen drin.
Unter anderem wir, ne?
Wir, immer.
Aber weil du gerade sagst, Digitales, künstliche Intelligenz ist ja auch so eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen, aber auch ein Werkzeug, das wir uns zunutze machen können und müssen. Und hier beim NDR und der Tagesschau zum Beispiel machen wir das längst. Da ist sie vielerorts im Einsatz, und Dorothea Foscherau zeigt mal ein paar Beispiele.
Hamburg um 1900. Geschichte zum Leben erweckt von künstlicher Intelligenz. Die gehört in der Grafikabteilung des NDR mittlerweile zum Tagesgeschäft. Vor allem dann, wenn es sonst kein oder nur wenig Bildmaterial gibt. Die Ausgangslage für den Hamburg-Journal-Beitrag? Kupferstiche und Schwarz-Weiß-Bilder. Grafiker Oliver Ende füttert damit die KI, beschreibt ihr genau, was er braucht. Und das kommt dabei heraus.
Anschließend muss sich der Bild-zu-Video-KI dann sagen, die Leute sollen sich auf dem Bild bewegen, sollen sich zulächeln, das Wasser soll sich bewegen. Hier mussten dann teilweise auch Schiffe dann so leicht hin und her schaukeln. Wir wollen die KI auf jeden Fall benutzen, um die Qualität der Beiträge zu verbessern und sie nicht nutzen, um die Realität zu verbiegen oder falsche Tatsachen zu schaffen.
Darum müssen durch KI bearbeitete Inhalte auch immer deutlich gekennzeichnet werden. Auch hier kommt KI regelmäßig zum Einsatz, bei der Tagesschau. Auf den begleitenden Social-Media-Kanälen werden täglich bis zu 55.000 Kommentare gepostet. Und die müssen auf Unbedenklichkeit hin kontrolliert werden.
Die KI selber zeigt uns prüfwürdige Beiträge, das können Kommentare oder auch Direct Messages sein, an. Wir müssen die dann aber nochmal prüfen und müssen entscheiden, was damit zu geschehen hat. Da wir jetzt mit den schwierigen Fällen schneller fertig sind, können wir auch wieder auf konstruktiven Dialog mit der Community eher uns einlassen.
Darüber hinaus testet die Tagesschau künstliche Intelligenz auch immer wieder bei der Videobearbeitung. Beim Öffnen der Tagesschau-App spielen vertikale Videos ab. Das Ausgangsmaterial ist aber im Querformat gedreht.
Die KI muss also einen Vorschlag machen. Wo ist die Hauptinformation und was lässt man besser weg?
Hier bleibt die KI also mit ihrem Fokus bei Selenskyj und schneidet das drumherum ab. Von der KI allein geschnittene Nachrichtenfilme fielen in Tests immer wieder durch. Bildauswahl und Abfolge mangelhaft. Und oft passt das, was man sieht, nicht zum Text.
Mit umgerechnet 68 Euro ist die Pkw-Brückenmaut die teuerste weltweit.
Bisher kann die KI hier nicht mit Menschen mithalten. Gefährdet sie langfristig trotzdem Jobs?
Der Grund, warum wir uns damit beschäftigen, ist nicht, dass wir Leute nach Hause schicken wollen. Wir beschäftigen uns mit solchen Ansätzen, weil wir jetzt schon sehen, dass wir künftig viel mehr Videos produzieren müssen als heute. Und wir sehen aber auch, dass wir nicht so viele Leute einstellen werden können, wie wir dafür bräuchten. Das heißt, diese Systeme werden uns ermöglichen, den erhöhten Video-Output, den wir in Zukunft brauchen, tatsächlich auch zu leisten.
Mit der KI Hand in Hand arbeiten. So sieht es auch NDR-Grafiker Oliver Ende. Anhand von Fotos realer Personen hat er per KI verschiedene Comic-Szenen erschaffen und animiert.
Eine Graphic Novel, die ich früher, wo ich jedes Bild einzeln hätte zeichnen müssen, kann ich jetzt wirklich der KI einfach nur sagen, das sind die Szenen, und kann das im nächsten Moment wirklich realistisch animieren. Seit die KI da ist, liebe ich sie wirklich. Also ich habe ungeahnte Möglichkeiten. Ich kann wirklich meiner Kreativität freien Lauf lassen. Für mich ist die KI keine Bedrohung, sondern ich sehe es wirklich eher als große Spielwiese und als Bereicherung auch für meine Arbeit.
Ein Werkzeug, das die Arbeitswelt verändert und dessen Möglichkeiten in der Zukunft noch kaum absehbar sind.
Ja, schon faszinierend, ne? Was ja. alles möglich ist.
Absolut. Vor allen Dingen, das, was der Kollege Oliver Ender da gemacht hat, also ist wirklich irre, die bewegten Bilder aus der Vergangenheit Norddeutschlands. Also das sind natürlich tolle Möglichkeiten.
Ja, man hat auf einmal ein Gefühl, weil man ja immer die Vergangenheit nur schwarz-weiß sieht oder in Kupferstichen, kriegt man ja keinen wirklichen Bezug zu dieser Vergangenheit. Aber wenn man sie auf einmal bewegt sieht, dann denkt man ja, das war gestern.
Ja, das ist total irre. Und das sind auch die, das ist auch die Faszination von KI. Und ich will auch KI nutzen, also um, ja, um solche Dinge zu tun und auch um effizienter zu arbeiten. Aber eins wird die KI ja nie ersetzen, nämlich Reporterinnen und Reporter, die rausgehen. Denn bis die KI nach Papenburg oder nach Meppen fährt, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Und deshalb ist auch richtig, dass wir weiterhin echte Menschen zu echten Menschen schicken.
Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil die Angst geht ja schon um, dass natürlich die KI immer mehr auch Arbeitsplätze ersetzt und vielleicht irgendwann ganze Beiträge von so einer künstlichen Intelligenz gemacht werden könnten.
Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die KI, also mal über alle Bereiche und Industrien gesehen, schon auch Arbeitsplätze verändert. Und auch es werden auch Arbeitsplätze wegfallen, da bin ich ganz sicher. Aber es wird schon auch noch Berufe geben, die darauf angelegt sind, dass echte Menschen sich miteinander auseinandersetzen. Und dazu gehört aus meiner Sicht der Journalistinnen- und Journalistenberuf dazu.
Ich glaube, auch das wird nicht zu ersetzen sein mit einer KI. Also da sind wir relativ entspannt.
Ja.
Wie schaust du für den Öffentlich-Rechtlichen und auch für den NDR in die Zukunft? Wir sind jetzt am Anfang des Jahres, da guckt man ja gerne nach vorne. Wie schaust du?
Also ich bin, was das angeht, Optimist, weil ich glaube, dass die meisten Menschen schon wissen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk für unser Land einen Wert hat. Ich glaube, es wäre wirklich unser Land ein Stück ärmer, wenn es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht gäbe. Und nur wir müssen dafür anders werben, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Darüber haben wir heute in der Sendung ja auch ein paar Mal gesprochen. Das heißt, wir werden uns auch öffnen müssen. Wir werden uns um Transparenz bemühen, unsere Arbeit besser erklären. Das muss schon alles passieren. Und dann bin ich mir auch sicher, dass wir in den nächsten Jahren ein starker norddeutscher Rundfunk bleiben. Das hat auch damit zu tun, dass wir so viel Energie stecken in gute, unabhängige Berichterstattung. Und das brauchen wir auch weiter. Und das ist gerade, wenn die Welt so verrückt ist wie gerade, braucht es das. Brauchen die Menschen eine zuverlässliche Quelle. Und das kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein. Wir schaffen das. Aber es ist auch eine Aufgabe, die die ganze Presse insgesamt hat. Also auch die Verlage und die seriösen Sender.
Ich habe das Gefühl, Hendrik, dich wird diese Aufgabe auf jeden Fall noch sehr fordern und viel Zeit auch in Anspruch nehmen. Ich hoffe, das ist gut mit deiner Familie. Du hast ja auch 2 Kinder abgesprochen und die können auf dich jetzt ein bisschen verzichten. Die sind ja auch schon 15, 18, glaube ich, ne? Sodass du wirklich deine ganze Kraft hier in das Haus stecken kannst. In uns und in unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, in das Programm. Danke vielmals, dass du hier bist und wir freuen uns, dass du unser Intendant bist.
Vielen Dank.
Und Ihnen sagen wir Tschüss, einen schönen Wochenstart morgen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wer morgen kommt. Ist es Hinnack? Bestimmt ist es Hinnack. Hinnack! Hinnack Baumgarten ist für Sie da. Und Gäste sind Sven Martinek und Ingo Naujoks. Beides tolle Schauspieler. Freuen Sie sich auf die 3 Männer. Ich sage danke fürs Zugucken und für Ihr Interesse. Tschüss. Bis Februar. Ich mache jetzt Pause.